Meine Damen und Herren, Bühne frei für einen großen deutschen Schauspieler. Heute hier bei den Waffen einer Frau. Uwe Ochsenknecht ist da.
Den kann man immer einschalten und irgendwie guckt man ihm immer gerne zu. Dem hört man auch gerne zu.
Ja, davon war nicht zu jedem Zeitpunkt auszugehen, weil ja auch Teile seiner Familie so ausgeschert sind irgendwie. Und das finde ich so angenehm, dass er sich davon auf so eine nette Art und Weise irgendwie fernhält und so sagt, nee, würde ich eigentlich nicht so gern drüber reden. Und dann macht er so sein Ding. Und ich habe mir vor allem jetzt mal angeguckt, was er alles gedreht hat in den letzten Jahren. Und er macht nur so Herzensprojekte. Macht ein bisschen Musik, dann macht er tolle Filme, macht er Komödien. Macht er Musical, also so, als würde er es vor allem auch für sich machen.
Ja, wobei er ja auch gesagt hat, nimmt durchaus auch nicht ganz so gute Drehbücher an, weil sonst wird er gar nicht so viel drehen können, wie er will.
Klar, also aber das können wir ja alle aus unserem Berufsleben. Also Uwe Ochsenknecht, sehr sympathisch, ist uns aus Mallorca zugeschaltet gewesen und wir haben ein sehr nettes Gespräch geführt. Jetzt geht's los, die Waffeln einer Frau, viel Spaß.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Er gehört zu Deutschlands Schauspielerlieblingen und das schon seit Jahrzehnten. Von Filmen wie Das Boot bis Männer ist alles dabei. Ansonsten fällt er besonders durch den ein oder anderen Spleen auf. Wenn ihm ein Fuß aus der Bettdecke ragt, wacht er zum Beispiel sofort auf und muss niesen. Außerdem braucht er im Sommer eine wirklich dicke Decke. Unser Gast liebt Frikadellen mit Kartoffelsalat, war die Kiwi bei The Masked Singer und kann weder grillen noch ein Regal aufbauen. Dafür hat er rasierte Brusthaare und eine Bar auf Mallorca. Er ist braun gebrannt und knusprig wie unsere Waffeln. Herzlich willkommen, Uwe Lauterknecht, Uwe Ochsenknecht.
Das war ganz lustig. Herzlich willkommen, hier ist Uwe Ochsenknecht.
Ja, hallo.
Ja. Um ehrlich zu sein, in diesem Intro war ja schon so viel drin, dass ich fast überlege, dieses Interview gar nicht erst zu führen, weil wir haben schon so viel über dich erfahren.
Eigentlich alles besprochen. Brusthaare, braun gebrannt, knackig.
Das sind die Sachen, die dir hängen geblieben sind.
Hab meinen Nachnamen geändert.
Stimmt das mit dem Fuß? Also das wusste ich selber auch nicht. Ich lerne ja auch dazu. Wenn der Fuß aus der Decke raushängt nachts, musst du sofort niesen und es wird dir kalt?
Ja, du weißt ja, jeder Mensch funktioniert ja anders. Das ist wirklich so. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Mutti mich auch im Sommer immer viel zu warm angezogen hat. Und deswegen kann ich mit Kälte so gar nicht umgehen. Wenn es zum Beispiel in der Wohnung Fenster auf ist, Türen davon und es zieht, kriege ich sofort eine Erkältung.
Ja, auch wirklich?
Männer sind sensibel, ja. Manchmal.
Ja, das werden wir mit dir jetzt sowieso gleich rausarbeiten. Aber bist du dann, wenn du die Erkältung erstmal hast, weil es geht ja nicht darum, eine Erkältung zu haben als Mann. Es geht ja darum, wie man mit der Erkältung umgeht. Was würdest du sagen, wie bist du dann drauf?
Also ich bin da nicht so leidend wie viele andere meiner Geschlechtsgenossen. Ich nehme es hin, akzeptiere es und wenn es sich lohnt, was dagegen zu tun, weil sie wirklich so klassische Dinger, Tee trinken und viel Vitamin C und so. Und dann ist es gut. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das richtig auskurieren zu lassen, was leider selten der Fall ist, dann mache ich das auch. Ich mache dann ruhig, ich lese und mache nicht so viele körperliche Aktivitäten. Aber wenn es mitten im Dreh ist und das behindert mich wirklich, also belästigt mich in der Arbeit und Konzentration, dann fahre ich schon mal härtere der Sachen auf.
Ja, das verstehe ich natürlich. Hast du mal einen Tag versäumt?
Das kennen wir ja alle, kennst du ja auch wahrscheinlich. Du bist auch erkältet im Moment, ne?
Nee, ich bin nie erkältet und ich war auch, glaube ich, noch nie einen Tag in meinem gesamten Leben krank. Also nicht nur, dass nichts ausfallen musste, sondern ich bin einfach wirklich nie krank. Aber musstest du schon mal was ausfallen lassen? Also musstest du schon mal einen Auftritt absagen wegen Krankheit?
Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, nee.
Ist lustig, gell? Weil ich glaube ja doch, dass das Adrenalin einen dazu bringt, dass man dann doch funktioniert, zumindest an dem Tag, wo es sein muss und dass man dann eher so am nächsten Tag ein bisschen abschlafft.
Ja, und ich glaube, es ist auch einfach der Wille, der ist halt sehr, sehr stark, stärker als der Geist, ne? Das weiß man ja mittlerweile. Also wenn man sagt, ich mache das, ich ziehe das durch, dann irgendwie geht's dann, ne? Und danach kann man ja zusammenbrechen in Ruhe.
Ja, in Ruhe zusammenbrechen ist auch was Schönes. Ich glaube ja, dass vieles, was mit Gesundheit zusammenhängt, also jetzt eine bestimmte Art von Gesundheit, dass es was mit einer Einstellung zu tun hat. Glaubst du das auch? Weil ich glaube ja schon, dass man sich auch so eine bestimmte Haltung kann man sich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, kann man sich auch ein bisschen aneignen.
Ja, guck mal, es geht so eine leichte Übung, das mache ich manchmal, das ist ganz interessant. Wenn ich jetzt merke, irgendwo zwickt es oder ich krieg, es kratzt im Hals, so Halsschmerzen, ne, kommen langsam hoch. Und dann sage ich mir, nee, das lasse ich jetzt nicht zu, hau ab, der Halsschmerz, du hast ja nichts verloren, weg. Ich konzentriere mich dann wirklich darauf, sage, ich ignoriere das jetzt richtig weg und dann geht das meistens weg, dann kommt es gar nicht hoch. Ne? Deswegen meine ich, wie stark der Wille oft ist. Ne?
Es ist eine Lebenseinstellung und ich muss gestehen, dass ich mit Leuten, die anders sind als ich, sehr viele, die dann schon so reingehen und sagen, ich spüre es schon, ich glaube, da kommt eine Grippe oder so. Ich liebe ja schon, ich kriege schon die Motten, wenn es heißt draußen Erkältungszeit. Weißt du? So als würde man sagen, ho, Erkältungszeit, jetzt schließe ich mich in meinem Keller ein und gehe nicht mehr raus. Oder so, oh, jetzt kommt wieder die schlimme Zeit der Erkältung. Ich gehe immer bewusst ganz nahe Leute ran, die husten und lasse mich davon nicht abbringen, weil ich will mich auch mit bestimmten Bakterien in Verbindung bringen, weil ich ja sonst, weißt du, auch gar nichts mehr gewöhnt wäre. Deswegen versuche ich mich immer in die Mitte von allen Menschen zu stellen und ich versuche, denen ganz nahe zu kommen.
Weißt du, wenn du dich bewusst gesund ernährst, heute kannst du ja in jeden Romance-Blatt, ne, Goldene Fliege oder wie die alle heißen, die kannst ja nachlesen, was uns zuträglich ist, was gesund ist und was nicht. Und wenn man sich ein bisschen, muss man nicht fanatisch sein, ein bisschen daran hält, dann regelt der Körper das alles von allein.
Aber würdest du sagen, dass das Ergebnis deines heute ja sehr gesunden und stählernen Widerstands gegen Körpers ist so dieses Ergebnis, weil du dein Leben lang extrem gut auf dich aufgepasst hast?
Nee, nicht mein Leben lang, aber ich habe auch nie extrem gelebt, ne, wie viele meiner anderen Kollegen. Ich habe immer gern gefeiert, auch heute noch ab und zu, aber immer anscheinend in so einem Maß, was mir nicht geschadet hat. Spätfolgen. Also ich sehe ja viele von meinen Kollegen, wenn ich das beobachte, ist anscheinend so, dass die Peitsche am Ende knallt, ne, wie so oft. Also,
das ist ein schöner Spruch.
Ich beobachte das so altersmäßig ab 50 ungefähr, bis 50 ungefähr geht alles gut, einigermaßen, ne? Und dann bauen sie extrem ab. Die Jungs, die Leute, die immer extrem auf die Kacke gehauen haben, das geht dann schlagartig, ne? Da haben sie was am Knie, da haben sie was da, dann funktioniert das Herz nicht mehr richtig und dann irgendwie, was weiß ich, dann kommen die alten Alterskrankheiten, weißt du, so was man so hat, Prostata und die und hier und da. Und wenn man einigermaßen, also immer, also nicht so oft übertrieben hat, dann kann man ganz gut gesund alt werden. Und ich habe auch irgendwann mal, ich schätze mal so, also geschätzt vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, wirklich da bewusst dann auch so zu leben, dass ich sage, komm, hast du echt jetzt Bock auf diesen Hamburger? Muss es sein oder ist es nur, weil das so geil aussieht und die anderen alle essen und der so auf dem Teller läuft, so geil.
Und dann hat dir deine Freundin einfach ein kleines Selleriestängchen angereicht und dann hast du gesagt, ja da schau hier, ein bisschen Rohkost knabbern ist ja auch so wunderbar, da brauche ich doch den Hamburger gar nicht.
Nein, ich habe mir überlegt, nee, eigentlich ist der Bock nicht so groß, dass es unbedingt sein muss, dann lasse ich den doch liegen. Ne? Man macht ja vieles so automatisch. Beim Drehen auch, kennst du ja vielleicht auch.
Oh Gott. Set macht fett, weil überall Snickers, dieses Zeug rumsteht.
Gummibärchen. Scheißdreck und so. Und da muss man sich einfach, wenn man seine Hand sieht, die da reingreift, und sagen, stopp, was machst du da? Du wolltest, dass dich permanent ist. Kann man ja ab und zu mal machen. Aber nur weil es da steht, ist schon mal scheiße. Und wenn man das einigermaßen einhält, ich interessiere mich ja wirklich dafür, es gibt mittlerweile in der Medizin so viele Neuigkeiten und die Entwicklung in der Medizin, die geht mit den neuen technischen Mitteln wie KI, das ist ja nicht alles schlecht, ne? Kann man in der Medizin gut nutzen, in Zusammenhang mit der Forschung, Nahrungsergänzungsmittel, was tut uns gut? Man kann mit Stammzellen mittlerweile Knorpel wiederherstellen. Man braucht kein neues Metallknie oder Hüfte. Das kann man alles jetzt schon nachbauen. Und das ist sensationell. Also ich lebe ziemlich gesund, hau auch mal auf die Kacke zwischendrin. Das aber dann ohne schlechtes Gewissen.
Ja, das finde ich gut. Aber ich habe natürlich auch über dich gelesen, dass du jetzt, also obwohl die Stammzellen, sage ich mal, möglich wären und die Nahrungsergänzungsmittel schon im Badezimmer vielleicht stehen bei dir, du hast gesagt, mental wärst du bereit, für den Tod, was ja eine, glaube ich, ganz gute, wie soll ich sagen, ein ganz guter Gedanke ist, mit dem man ja wahrscheinlich gar nicht früh genug anfangen kann, sich auseinanderzusetzen, nämlich mit der Frage, und jetzt die Frage an dich, war das auch deine Einstiegsfrage ins Thema, wenn ich heute sterbe, würde ich da liegen und sagen, ja, habe ich alles gut hingekriegt oder habe ich alles gemacht, was ich machen wollte?
Also man kann nicht alles machen, was man will, dazu ist ein Leben viel zu kurz, denke ich mal. Ne?
Aber man kann es versuchen.
Ja, man kann es versuchen und das, was man schaffen kann, kann man ja auch machen. Ne? Guck mal, wenn du 20 bist und du wirst wirklich mit dem Tod durch Krankheit oder irgendwas konfrontiert, ist natürlich, das ist blöd, das ist scheiße, ne? Das ist sehr jung. Aber ich jetzt in meinem Alter finde ich, im letzten Lebensdrittel mache ich mir gerne Gedanken, wie das dann wäre, weil ich will keine Angst vorm Sterben und vorm Tod haben, was ja viele Menschen haben, weil es ja so ein unbekanntes Terrain ist, ne? Und das möchte ich nicht. Wenn ich morgen den Löffel abgeben soll, kann ich wirklich sagen, ich bin mit mir und allen Menschen, denen ich zu tun hatte oder immer noch habe, im Reinen. Und ja, ich freue mich auf diese letzte Reise. Das ist vielleicht viel geiler als die Reise, die wir hier lebend erlebt haben.
Was glaubst du denn, was kommt? Weil ich glaube zum Beispiel, ich bin tot und dann bin ich tot und dann ist es mir eigentlich relativ wurscht, was danach passiert. Glaubst du, es passiert irgend noch mal was, wo man sagt, da kann man sich drauf freuen? Hast du da Informationen, die wir vielleicht noch nicht haben?
Naja, es gibt ja viele Bücher und Dokumentationen über Menschen mit Nahtoderfahrungen, Erlebnissen und die erzählen witzigerweise alle dasselbe, dass die jetzt bei einer OP klinisch tot waren mal kurz und die schweben dann über sich selbst in den Körper, haben alles gehört, was die Ärzte gesagt haben, oft auch sehr unflätige und abfällige Sachen, ne? Und die Ärzte wurden dann, als der wieder in den Körper musste, weil die sagen dann, die meisten sagen, ach scheiße, ey, nee, irgendwas sagt dir, es ist deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst wieder in diesen Körper zurück. Und die haben gesagt, das war so schlimm, weil das war dann wie ein Gefängnis. Ja, und du hast wieder einen Schmerzen gespürt. Und du hast den Arzt konfrontiert und sagst immer, das war aber nicht so schön. Ne?
Was ihr über meine Oberschenkel gesagt habt, ja.
Ja, oder ich habe eine halbe Stunde ein wichtiges Essen. Machen wir jetzt noch was mit dem oder lassen wir es einfach so, wie es ist. Ne? Und da haben die aber blöd geguckt, alle, ne? Also es scheint sowas zu geben. Mhm. Ne? Also das. Und alle, die dann wirklich weiter drüben waren auf der anderen Seite, haben alle erzählt, es ist so schön. Ich glaube, man muss sich das vorstellen wie im Traum. Da gibt es ja auch keinen Raum, keine Zeit. Wenn man sich an diesen Traum erinnert, dann ist man ja irgendwo. Ne? Man hat ja auch da keinen Körper.
Ja,
ne? Ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Und man trifft Menschen, mit denen man mehr oder weniger zu tun hatte, Verwandte, Freunde, die begrüßen dich und es ist alles bunt auf der bunten Wiese und die begleiten dich und erklären dir natürlich alles,
wo alles ist.
Telepathisch, ja. Und wie die Kaffeemaschine dort funktioniert, genau wie
es funktioniert. Pass auf, die Toiletten sind hinten rechts, genau, der so, ja. Und wen suchst du? Ja, der wohnt da und da. Genau. Jetzt mal wirklich eine interessante Frage. Gibt es irgendjemanden von den Menschen, die du kennst und die schon gestorben sind, auf den du dich besonders freuen würdest? Kann ja auch beruflich sein. So ein...
Ach ja, da gibt's einige. Es sind ja einige in meiner Branche jetzt schon gestorben. Also ob ich da jetzt mit Bernd Eichinger noch mal ein Bierchen trinke oder mit verschiedenen
Regisseuren. Ja, oder? Das wäre ganz gut.
Ja, aber ich glaub, so ist es dann natürlich dann auch wieder nicht. Das ist eher so eine mentales Zusammensein. Also ich weiß auch nicht, ob man da Gesichter sieht. Da habe ich keine Kenntnis von. Aber
okay. Wir werden es. Also solltest du es in den nächsten, also innerhalb der nächsten Stunde, hoffe ich, hast du kein Nahtoderlebnis. Das werde ich zu verhindern wissen.
Ja, aber Nahtod, da könnte ich ja aus erster Hand sofort was berichten. Nahtoderlebnis heißt ja, ich käme ja auf jeden Fall wieder zurück.
Also wenn du jetzt kurz stirbst und es schaffst, innerhalb dieses Podcasts sozusagen wieder lebendig zu werden, dann würde ich das Experiment glatt eingehen, weil das wäre natürlich spektakulär. Dann würden mal endlich alle Medien von uns abschreiben.
Podcast ging um die Welt.
ich habe dich so ein bisschen gegoogelt, dann habe ich mir deinen Instagram-Account angeschaut, wo ja gar nicht, überhaupt nicht alles drauf ist, sondern nur so ein paar Ausschnitte. Da habe ich mir so gedacht, der Uwe hat ein schönes Leben. Vor allem auch ein schönes Berufsleben, weil ich habe so viele tolle Projekte gesehen, die du machst. Und da dachte ich mir, das sind ja alles Sachen, die machst du nicht, weil du dir denkst, boah, jetzt muss noch mal ein bisschen Geld reinkommen, dass ich irgendwie die Miete zahlen kann. Sondern ich habe so das Gefühl, das sind alles Herzensprojekte, die du dir gut aussuchst.
Das ist wahr. Ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich das kann. Aber ich muss auch dazu sagen, weil viele Leute sagen, du kannst das ja leisten, jetzt dazu boxen. Das war aber schon immer so. Auch wo ich mir es nicht leisten konnte, nach meiner Ausbildung als Student, als Schauspielschule, habe ich trotzdem gesagt, nee, das fällt mir nicht, aus irgendeinem Grund mache ich nicht. Mit dem will ich nicht arbeiten. Das habe ich immer so gemacht. Also das ist kein Grund. Aber da liegst du ziemlich richtig, ja. Obwohl, weißt du, ich mache auch mal Dinge, wenn man in Deutschland jetzt, egal in welcher Liga man da mitspielt, nur Filme machen wollen will, die einem wirklich gefallen und die super top sind, da macht man alle 5 Jahre mal einen Film. Und das ist mir zu wenig. Na, ob das jetzt Fernsehen oder Kino ist, Fernsehen ist auch mittlerweile sehr gut geworden. Das ist mir zu wenig. Deswegen mache ich auch manchmal Filme, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu verbessern sind, weil sie keine Zeit haben, kein Geld. Und da denke ich, okay, ist ja nicht das Gelbe vom Ei, aber aus der Rolle kann ich sowas machen, dass man sagt, naja, der Film war nicht so das Gelbe vom Ei, aber der Typ war wieder super, ne?
Ja, und das ist ja natürlich der Ehrgeiz. Aber merkst du währenddessen schon, oh Gott, das läuft hier ganz anders, als ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe?
Nee, das merkst du schon beim Drehbuch lesen. Dann informierst du dich ja, welche Filmproduktion ist, was haben die gemacht, wer soll noch mitmachen, auf welchem Level und Niveau das ist und so. Das kann man schon ziemlich absehen. Du kannst sagen, okay, das nehme ich jetzt alles in Kauf, aber die Rolle ist irgendwie geil, da kann ich was draus machen, da sehe ich mich und das mache ich. Weißt du, ich meine, guck mal, Tennisspieler, wenn die nicht auf dem Platz sind und Grand Slams spielen, Wimbledon, die trainieren ja auch die ganze Zeit. Das sehe ich dann als schönes, gutes Training an.
Aber das ist ja total cool. Das kann ich mir vorstellen. Und du bist vor allem ja total vielfältig und man nimmt es dir auch nie übel, weil du natürlich auch deinen Zug auf diese Schiene gesetzt hast. Du kannst Komödie, du kannst ernst, du kannst tragisch, du kannst singen, du kannst Musical, du machst im Prinzip in jeder Rolle eine gute Figur und du kannst immer wieder überraschen. Und es ist nie so, dass du wirklich offiziell sagst, jetzt wechsle ich mal das Genre und du musst es richtig erklären.
Das hast du aber schön gesagt. Du musst erstmal kurz nachwirken lassen. Sehr schön.
Wir müssen auch nicht die Zeit so ganz zuquatschen. Wir können auch mal kleine Pausen entstehen lassen.
Mit dir? Wie soll das gehen?
Stimmt. Ich merk's auch. Also, du kannst alles machen.
Aber ich neige dazu. Ich hatte eine schwere Kindheit und deswegen ein großes Mitteilungsbedürfnis. Deswegen muss ich mich auch kurz mal stoppen. Muss auch mal sagen, hallo, das ist mein Podcast auch ein bisschen, Uwe.
Nee, gar nicht. Es geht heute wirklich nur um dich. Du darfst ja wirklich 2/3, wenn nicht sogar 7/8 der Zeit voll machen. Also du kannst alles ernst und Komödie. Und es ist doch so toll, dass du da im Wechsel immer machst. Also da ist immer was ganz, wie soll ich sagen, fast Schweres und danach kommt was ganz Leichtes.
Ja, das ist aber auch toll, dass man mir die Möglichkeit gibt. Ne? Das ist ja auch eine Glückssache. Und heutzutage, guck mal, ich komme noch aus der Zeit, da gab es 2 Fernsehprogramme, ne? Und 2 Fernsehsender. Ich komme von der Schauspielschule, ich komme auch vom Theater. Und damals war das Theater so heilig. Ne? Wenn man da Fernsehen gemacht hat, das war ganz verpönt. Es sei denn, so ein Arthouse-Film, ne,
den keiner gesehen hat.
So eine Literaturverfilmung, wo keiner was verdient hat und den keiner sieht. Das fanden sie alle toll und schön und schön. Ne? Also zu der damaligen Zeit, dass so jemand wie der Lars Eidinger irgendwie die großen klassischen Rollen spielt auf den wichtigsten Bühnen in diesem Land und dann nachts mit Sticker im Gesicht zugeklebt, DJ und Platten auflegt bis morgens um 5. Die hätten den rausgeschmissen früher, ne? Das hat sich Gott sei Dank geändert, dass diese heilige Staufe dem heiligen Theater, irgendwie das Verkopfte oft leider, das hat sich wirklich gelegt. Und das ist schön heute, dass ich das alles machen kann, weil ich mache Lesungen, ich habe Masked Singer, wie ja schon vorhin mitgemacht, das hat riesen Spaß gemacht. Ich bin auch mal in Shows, weißt du, ich war bei euch mit Jauch, Schöneberger und Gottschalk. Und ich bin immer in der Quiz-Sendung, dann spiele ich mal wieder Theater und dann mache ich mal wieder einen Film, wie jetzt Ironie des Lebens, mein letzter Film, wunderschöner Film.
Ach, mit Corinna Harfouch, ich liebe, sie ist die tollste Frau, finde ich.
Hast du dich wirklich gut vorbereitet in den Film vorher gesehen, vor dem Podcast?
Nein, ich gucke niemals Filme vorher oder lese Bücher vorher, weil sonst hätte ich ja nichts anderes mehr zu tun als das. Aber ich habe mir, und das meine ich im Ernst, sehr fest vorgenommen, diesen Film im Nachgang, ich hoffe, das reicht auch aus, mir anzuschauen, weil ich finde, euch beide zusammen und alle Ausschnitte, die ich gesehen habe, es ist genau mein Ding. Ich liebe die Mischung aus Liebe und Tragödie und dann spielt noch ein bisschen der Tod mit rein. Besser geht's nicht für mich.
Ja, und was ich, also man muss ihn eigentlich im Kino sehen, ne? Weil es hat wunderschöne Bilder, die wirken nur auf der großen Leinwand. Auch der Ton, der ist gutes Sounddesign. Das ist auch der Glotze und allein. Und halt dieser Gemeinschaftsevent mit den allen Leuten. Es ist ja schöner, zusammen zu weinen als alleine, finde ich immer noch.
Ja, kannst du dich gut angucken im Fernsehen und Kino auf einer großen Leinwand?
Das muss ich lernen. Ich sehe aber nach wie vor immer Dinge, ob das jetzt irgendwie eine kleine dermatologische
Auffälligkeit
ist, die wahrscheinlich sowieso nur ich sehe, ne? Oder wo man sagt, ah ja, hättest du doch mal das anders gespielt. Aber das wird immer so bleiben, glaube ich. Ja. Aber im Grunde bin ich wie auch rundum sehr zufrieden mit mir, muss ich sagen.
Das freut mich zu hören. Also ich zum Beispiel, wenn ich mich selber angucke, dann mache ich immer so, ich weiche zurück, als würde jemand sozusagen hinter mir so hier, ich gehe so, und ein Freund von mir oder ein Kollege, Hans Siegel, auch von dir, der Bergdoktor, der guckt den Bergdoktor nur im Stehen, weil er kann sich nicht hinsetzen, wenn er es anschaut, alle sitzen und er steht, damit er auch schnell aus dem Zimmer und wieder rein und rausgehen kann, weil er zu nervös ist. Das finde ich wahnsinnig süß. Also es ist wirklich schwer, sich selber entspannt zuzusehen bei der Arbeit.
Ich glaube, der ist nicht ganz ehrlich. Der war nicht ganz, ich glaube, weil er im Sitzen einschläft eher, glaube ich vielleicht. Nee. Das war ein Scherz. Hans, wir kennen uns, wir sind befreundet. Nein, das war ein Scherz auf deinem Konto, sorry.
Ja, aber man muss auch ab und zu mal einen Scherz auf. Vor allem, man kann ja sehr
das.
Gut. Ich auch.
Das.
Und man kann Scherze machen über Leute, die sehr erfolgreich sind, finde ich. Ich versuche immer keine Scherze zu machen über Leute, denen es vielleicht momentan nicht so gut geht, weil das finde ich immer schwierig. Aber auf die Erfolgreichen kann man doch jederzeit einen kleinen Gag machen.
Und ich höre das ja auch über mich sehr gerne. Weißt, ich kann gut über mich lachen. Also unter Freunden auch, ne? Je besser und hässlicher und aber auch treffender der Witz ist über mich, desto geiler finde ich. Das ist auch sehr kreativ, ne?
Ja, ich denke mir mal was aus für die nächste Verleihung.
Über jemand anders zu sagen, wie gesagt, ey, du hast so geile Zähne, gibt's sie auch in weiß. Finde ich super.
Sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
Aber du hast natürlich relativ wenig Angriffsfläche geboten in den letzten Jahren, weil du hast dich ja wirklich total, wie soll ich sagen, zumindestens, also man kann ja am besten auch über private Plaudereien natürlich jemanden irgendwie so ein bisschen in die Pfanne hauen, sag ich mal. Und da bist du natürlich auch ganz bewusst total einen Schritt zurückgegangen, hast gesagt, davon erzähle ich eigentlich nicht so viel. Und dann ist man natürlich da schon mal relativ sicher, dass aus der Richtung nichts kommen kann.
Auf der anderen Seite, wie vorhin schon gesagt, ich erzähle sehr gern über mich, weil ich früher nicht so zu Wort kam. Ich kann das natürlich psychologisch total herleiten. Ich kann eigentlich über alles reden. Ne? Muss halt nur aufpassen mit Presse und Dings. Das wird dann anders interpretiert oder aus dem Zusammenhang gerissen. Insofern, aber du, ich bin auch ganz ehrlich mir selber und anderen gegenüber. Ich habe da auch kein Problem. Also warum?
Mir geht es auch so nicht. Ich würde gerne viel mehr erzählen noch von mir. Ich erzähle ja auch relativ viel, aber ich würde auch ganz konkret auf bestimmte Fragen, weiß ich, gerne antworten, weil ich rede auch so gerne nicht nur über mich, sondern auch mit Leuten und tue es dann manchmal aus Rücksicht auf die anderen eben nicht, die da noch mit drin hängen sozusagen. Und ich glaube, damit fahren wir eigentlich auch ganz gut, Uwe.
Wenn
das machen wir richtig.
Wenn wir keine Rücksicht nehmen würden, weil wir so sensibel sind, da wäre was los.
Du hast mal gesagt, als wir zusammen, das wusste ich gar nicht mehr, vorhin ist mir das erst eingefallen, wir waren in meiner allerersten Sendung, als ich mal zum ersten Mal bei Inas Nacht zu Gast war, da warst du auch mit dabei. Da waren wir beide bei Inas Nacht.
Ja.
Das war 2009 und da habe ich mit der Ina vorher so viel gequatscht, dass du, glaube ich, dachtest, du kommst gar nicht mehr dran. Kannst du
Na,
dich
jetzt war, ja, jetzt war es halt ein Pfund. Aber da habe ich auch was gesungen. Was habe ich denn da gesungen? Was war denn das? Ach, das
ich
war,
weiß
glaub
es
ich,
nicht
dieses,
mehr.
Wo ich die Congas gespielt habe, glaube ich, war das. Demasiado Corazón. Ba, 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 ba. Ja, weiß ich noch.
Du kannst so toll singen. Ich habe von dir gerade auch bei Instagram wirklich einen Ausschnitt gesehen, wo du auf einer Bühne stehst und du singst ja. Das klang ein bisschen wie, das war fast mit Mick Jagger. Und so ganz unangestrengt und total selbstverständlich. Hast du das gelernt?
Also ich hatte natürlich Gesangsunterricht auf der Schauspielschule, 4 Jahre klassischen Gesangsunterricht und habe davor aber schon im Kinderchor von der Oper lange gesungen. Aber die Ausbildung kam wirklich durch die Schauspielschule und ich musste mich aber, ich habe jetzt auch schon 5 CDs gemacht, auch so die erste CD, da muss ich doch beweisen, was für ein toller Sänger ich bin. Da bin ich nur am sehr anstrengend gewesen und ich musste wirklich auch, habe ich von vielen anderen Musikern gelernt, so viel Vertrauen zu haben, dass man einfach nur die normale Stimme, wie man singt, ne, so, was weiß ich, I swear the time of my life and I never felt this way before. Einfach unangestrengt, offen hin, die Kehle aufmachen und singt, dass das oft schon reicht, ne?
Ja.
Weil jeder hat ja von, du singst ja auch schön und sehr gut und gerne. Du hast ja auch von Natur aus, also jeder hat ja eine andere Stimmfarbe und so. Und die kommt besser zur Geltung, wenn man dieses klingen will, wie was weiß ich.
Naja, Louis Armstrong kriegen wir beide nicht aus uns raus, sage ich jetzt mal, gepresst. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man versucht es dann halt eine Weile. Ich wollte auch mal eine Black, wie soll ich sagen, Soul Lady werden und so. Aber ich kann es einfach nicht.
So eine Chaka Khan. Aber ich komme ja auch aus dem Bereich. Jennifer Hudson, ist das nicht ein Juwel, wie diese Frau singt? Es ist fast schon ein bisschen unsympathisch, wenn man so singen kann.
Ich finde auch. Aber es ist wirklich so, man denkt dann, ja, ich kann ja auch gut singen. Und dann denkt man so, dann versucht man das. Und es ist solche ein himmelweiter Unterschied zwischen jemandem, der das einfach sozusagen gottgegeben so macht und jemandem, der sich so wie viele andere, ja, genau, da so hinstellt.
Aber das muss man halt auch lernen, deine Frage hier nochmal, zu akzeptieren, dass man halt auf seine Art auch schön und gut singt. Du kannst nicht hochsingen wollen wie andere, weil das deine Stimme gar nicht hergibt. Du musst halt deine Materialien, was du hast, das Beste draus machen und das ist oft gar nicht so schlecht.
Nee, da hast du völlig recht. Jetzt spiele ich mit dir ein Spiel. Oh, guck mal, wir haben hier einen richtigen schönen Umschlag. Hier steht Folgendes. Ich weiß ja wie immer nicht, worum es geht, deswegen bin ich selbst gespannt.
Denn sie weiß nicht, was sie tut. Sie weiß nicht, was sie tut.
Genau, weiß sie wirklich nicht. Lieber Uwe, liebe Barbara, in dieser Woche haben wir wieder alles in die Gästerecherche gesteckt, um auch für Uwe das passende Spiel zu finden. Allerdings wurden wir auch immer wieder von Uwes Körper abgelenkt. Deswegen spielt ihr heute Bauch, Beine, Po. Wir haben nämlich ein paar Fragen zu Uwes Körper. Um diese zu klären, haben wir einen Fragebogen vorbereitet, den ihr bitte gemeinsam ausfüllen seid. Wir sind sehr, sehr gespannt, die auch auf die inneren Werte achten. Na! Sag mal, ich lese hier und du machst dich schon obenrum frei. Er macht sich obenrum frei.
Ich bereite mich schon mal vor, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Nein, lass es an, bitte. Um Gottes Willen, Uwe.
Warum?
Nein, das ist doch, fällt doch alles auf mich zurück. Mein Gott. Aber ich habe genug gesehen, um sehr motiviert weiterzumachen hier an dieser Stelle. Das Uwe hat sich nämlich gerade das Hemd schon über den Kopf gezogen, kann ich nur sagen.
Das war noch gar nichts.
Das war ja der Anfang. Guck mal.
Der wichtige Teil ist ein bisschen.
Guck mal, das haben sie mir dazugelegt, so eine ausgeschnittene Figur, wo dein Gesicht draufklebt.
Das kommt hin, ja.
Ach, sag mal. Also jetzt pass auf, hier kommt der Fragebogen. Ihr seid doch pervers. Meine Redaktion, ich muss mich an dieser Stelle schon mal in aller Form entschuldigen, ist sehr speziell. So, Haare. Wie ist die Festigkeit? Es geht zunächst mal um die Haare, Uwe, bitte bleib noch so lange bekleidet.
Da war jetzt nicht ein anderes T-Shirt drunter. Das gibt's ja auch, ne? So T-Shirts, wo so ein nackter Oberkörper drauf ist. Nein.
Muskulöser vor allem. Nein. Es war alles deine ganz normale Textur. Über deine Muskulatur sprechen wir gleich. Jetzt soll es um die Haare gehen. Wie ist die Festigkeit bzw. die Oberflächenstruktur deines Haars?
Die haben sich sehr gut gehalten in den letzten 10, 20 Jahre. Also die sind nicht weniger geworden und ich habe eine Technik gefunden, die so zu stylen, dass man das nur sieht, wenn man wirklich original von hinten so richtig genau platt drauf guckt und hell beleuchtet ist. Da fehlen natürlich einige Haare. Ja, gut.
Aber hast du schon mal mit Streuhaar gearbeitet? Viele arbeiten ja mit Streuhaar, weißt du? Ich sehe ja immer bei den männlichen Kollegen, wird aus so einem, ich sag mal, aus so einem Salzstreuer, werden so kleine Haarstipsel mit Kleber dann befestigt.
Ja, das gibt's auch. Das habe ich auch schon mal probiert. Ja, kann man machen, wenn man will. Aber das war mir alles zu anstrengend.
Also, ist nichts für den Alltag auch, oder?
Weil meistens sieht man mich ja von vorne und da geht's dann noch. Wenn man die
vorne rum ist alles
super. Wenn man die geschickt kämmt.
Hol dir alles nach vorne, genau, alles von hinten nach vorne. Hast du ein Ohrloch, ja oder nein?
In jedem eins, ja.
Seit wann trägst du keine Ohrringe mehr?
Das ist schon, also Jahrzehnte. Jahrzehnte, weil irgendwann dachte ich, es ist auch es muss auch dann zum Alter irgendwie passen und zum Gesicht, finde ich. Also ich finde das irgendwie.
Warum hast du dir damals die Ohrlöcher stechen lassen?
Das war ja Ende 70er Jahre, da war das noch ganz hip, also dass Männer irgendwie sowas haben. Ne? Das habe ich für eine Rolle gemacht damals. Da dachte ich, ach ja, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich dann links und rechts und so. Ja, das war damals auch ein modischer Aspekt.
Ja. Ist das Ohr eine erogene Zone?
Wenn man es richtig behandelt, auf jeden Fall.
Okay. Jetzt kommen wir zu deinen Lippen. Entschuldige.
Und ich finde generell auch nochmal, ich habe mich dazu hinentwickelt, dass je weniger Schmuck, also ein Mann, bei einer Frau ist wieder ein bisschen anders, ein Mann hat, sieht man, ob jetzt nur der Typ alleine ausreicht. Musst du eine Stunde also früher aufstehen.
Ja, wirklich. Bis der dann am Abend auch alles abgelegt hat, weißt du, da schlafe ich ja. Bis der erstmal die ganzen Uhren und Ketten und Bändchen hat und so.
Und dann ist die Lust auch schon wieder entschwunden.
Ja, ist bei mir ja sowieso ein ganz kurzes Fenster, was sich da nur öffnet. Jetzt sprechen wir über deine Lippen.
Das ist auch mal interessant.
Ja, du, das hätte ich dir gleich später sowieso noch erzählt.
Mal über deine Lippen auch mal sprechen.
Trocken, feucht oder nass ist hier die Frage. Wir reden leider über dich.
Ja, das ändert sich je nach Situation natürlich. Ist doch klar, je heißer es wird, desto trockener werden sie.
Kann die Zunge gerollt werden? Darf ich das mal bitte kurz sehen? Bist du ein Roller?
Ja, wohin? In welche Richtung denn?
Also so weiter.
So?
Ja, du bist ein Roller. Oh, nein, du kannst ja alles. Nein, Uwe. Gott.
Ich kann einiges mit dieser Zunge anstellen.
Warte, ja. Okay.
Da.
Jetzt
habe ich schon einige Menschen mit glücklich gemacht.
Dass die ganze Filmbranche macht jetzt so, ja, der Uwe, der kann.
Was denkst du, warum ich so weit gekommen bin? Das ist doch, weiß ja, man doch.
Ja, ja, klar. Also was anderes haben wir nie in Erwägung gezogen. Ist dein Bauch behaart?
Nein.
Ist dein Bauchnabel einer, der nach innen geht oder nach außen?
Nee, nach innen, Gott sei Dank.
Okay.
Das liegt daran, wie man den abschneidet. Ich war ja bei 4 Geburten dabei. Mhm. Ne, und ich habe das immer ordentlich gemacht.
Sehr gut. Hast du Fusseln im Bauchnabel?
Also das ist ja jetzt fast unverschämt. Nein, ich achte sehr nicht nur auf mein optisches Äußeres, sondern auch auf das Hygienische. Ein sehr sauberer Mann.
Okay.
Auch zur Freude der Frauen.
Ja, gibt es eine Liebesstraße. Was ist das denn? Der Haarstreifen, der nach unten führt. Liebesstraße.
Nee, ich bin generell nicht so behaart, nein.
Nee, das ist ja auch mal was Schönes. So, und wenn du eine Unterwäsche wählen müsstest, wäre es dann was Enges, was Kleines oder was Großes?
Nee, ich habe eher alles zusammen kompakt. Also eng nicht unbedingt, aber ich mag keine Shorts, weil die dann immer so, wenn du eine Hosen anziehst, dann rutschen die Beine immer mal so hoch und so. Nee.
Also das verstehe ich auch nicht. Wie kann man als Mann so eine Boxershorts tragen? Nee, ziehst du die Hose hoch, dann kruspelt sich das doch alles und unten hängt ja sowieso wieder alles raus.
Ja, das ist doch, das finde ich unangenehm. Also zum Schlafen vielleicht schon, ne? So eine Weide, okay. Aber mit Hose, nee, da habe ich lieber alles schön kompakt beieinander.
Okay, gut. Also jetzt weiß ich genau, worauf ich mich einzustellen habe, wenn ich dich das nächste Mal auf der Bühne des Deutschen Fernsehpreises treffe. Lass uns über dein Gefühl reden, was du haben wirst, wenn du 85 Jahre alt sein wirst. Ich habe eine genaue Vorstellung davon, was ich tun möchte, wenn ich 85 bin. Weißt du es auch? Oder wie ich leben möchte, wie ich sein möchte, mit wem ich leben möchte. Weißt du es auch?
Sowas nehme ich mir gar nicht vor. Ich möchte einfach rundum weiter glücklich leben, so wie das jetzt ist, und weiter an diesem Glück, sofern mir das möglich ist, weiterarbeiten. Glücklich, zufrieden, dankbar, demütig und das Leben genießen. Ja. Also mit wem und wo und wann und wie, das wird sich dann schon alles ergeben.
Aber ich, also beim Gedanken an mein wirkliches Alter, so, dann, ich würde nie. Also ich würde immer daran denken, einen großen Tisch zu haben, wo alle irgendwie drumherum sitzen können. Ja. Weißt du, ich will immer. Nee.
Ich weiß, du machst es ja auch immer an Weihnachten, ne? Mit Familie. Du Du fängst ja immer schon 2 Wochen vorher an, hinzureisen, alleine, wenn ich das sagen darf.
Lustig, dass du dich daran noch erinnerst.
Ja, natürlich. Wir haben doch für dein Heft, haben wir doch mal so eine Weihnachtsgeschichte gemacht. Da hast du mir das alles erzählt. Das war kurz vor Weihnachten, da war ich, und sag ich, gib mir noch einen Trick. Nee, ich muss los, ich muss morgen früh, ich muss alles packen. Ich fahre mit dem Auto irgendwo in Süden, vollgepackt mit allem, Teller, Besteck, Deko, 5 Enten, Weihnachtsenten und was weiß ich, da fährst du runter, alleine in dieses Haus, bereitest alles vor und dann 2-3 Wochen später kommt der Rest und dann ist alles fertig. Erstaunlich.
Und jetzt kommst du. Voll. Du würdest sagen, komm, 2 Stühle reichen und wir machen easy, oder?
Nein, ich finde, also jetzt zu Weihnachten oder so mal Familienfeier finde ich das schön. Ne? Aber es ist auch immer, muss ich sagen, anstrengend. So lustig es auch oft ist, aber es ist auch laut, jeder will was anderes und es ist auch anstrengend. Und ich finde es schön, wenn es funktioniert, dass jetzt das Schöne an so einem Abend überwiegt und nicht die Anstrengung, was ja meistens dann doch am Ende der Fall ist.
Überhaupt nicht. Ich habe nur Schönes. Ich kann alles andere über, also das gibt's dann auch bei, das gibt's nicht bei mir. Bei mir ist es nie wirklich nicht anstrengend.
Nee, aber allein diese Arbeit sich zu machen, was du dann machst, also um Weihnachten, du machst das ja alles alleine, das muss man auch wollen. Da muss man aus irgendeinem Grund motiviert sein und
aber ich muss ja, das ja, weil ich das auch so haben will und ich glaube, dass das schon gut ist, wenn einer, der mehr Kraft hat als die anderen, und das ist eben jetzt in meinem Fall so, na, dass der sich da irgendwie so, nein.
Es ist ja nicht nur das, das ist alles richtig, aber der Hauptgrund ist, dass du es am besten machst.
Ja, wobei, und am schnellsten vor allem. Ich mache ja nicht nur Sachen gut, ich mache sie vor allem sehr, sehr schnell. Ich bin irre gut im Schnellmachen.
Ja, da hast du viel von meiner werten Gattin, die ist ganz genauso. Und man kommt lieber nicht in die Quere, weil
sonst sie dann wird alles, man überfahren.
Ja, nee, sie muss dann alles korrigieren. Ne? Verbessern.
Ja, klar.
Und das ist mehr Arbeit als schnell, zack, von der Hand, du hast einen Plan, da steht das Ding. Sensationell. Bewundere ich. Toll. Toll.
Ja, es ist super. Bist du ein Perfektionist?
Ich finde das immer ein komisches Wort. Also die Dinge, die ich mache, möchte ich doch schon gerne richtig machen und zu Ende bringen. Ne? Also gerade auch in meinem Beruf schon. Ne? Aber so im Alltag, da lasse ich auch da mal was liegen und da mal, so, ja, das kann ich morgen machen. Ja, da ist noch ein Fleck, aber es reicht doch eigentlich sauber genug. Da bin ich nicht ganz so perfekt. Nur im Beruf ist es so, da geht's ja auch dann um das Endergebnis für viele Menschen, die das dann sehen. Da finde ich, sollte man schon alles, was einem möglich ist, in die Waagschale legen und das ordentlich machen. Und ich werde demnächst auch mal, da arbeite ich jetzt gerade dran, ich habe schon ein Drehbuch, selbst mal Regie machen. Und da werde ich schon, ja, und da werde ich schon genau drauf gucken, dass das alles so ist, wie ich das will, wie ich mir das vorstelle, aber auch wie ich es weiß. Man bringt ja auch ein Wissen mit und Erfahrung und weiß, dass was man sagt, dass das auch richtig ist und stimmt. Das ist das Schöne am Älterwerden zum Beispiel auch. Ne? Man kann
das
sagen,
wollte ich nämlich, ja, ja. Ne, das wollte ich auch sagen, mit dir besprechen.
Das ist das Schöne am Alter, dass man wirklich sagen kann, nee, das ist falsch, wie du das machst. Es ist richtig, wie ich es mache. Nicht, weil ich ein geilerer Typ bin oder rechthaberisch bin. Nein, weil ich weiß aus Erfahrung, dass man es so richtig macht. Das finden ja viele da nicht.
Ich finde es eine ganz tolle Erkenntnis. Die habe ich jetzt auch so langsam. Also als Schauspieler hast du ja auch ein bisschen so das Problem, was ich als Moderatorin habe, dass du nie so richtig, du kannst nicht einen Tisch bauen, du kannst nicht ein Auto zusammenschrauben. Es sind nur so Soft Skills, die man so nicht sieht, ja. Und also klar kann man sich deinen Film hinter angucken oder meine Sendung, aber irgendwie hat man doch immer so einen leichten, ich finde, man hat ja auch oft so einen leichten Minderwertigkeitskomplex, dass man sich denkt, ja, was kann ich denn schon und so. Und dann merkt man aber doch plötzlich,
das kippt irgendwann,
dass man,
ne?
Dass man irgendwann zu denen am Set gehört, die doch viel mehr wissen als viele andere, die halt viel jünger sind. Ja. Und man kann dann einfach, und das finde ich aber auch total okay, weil zu uns haben ja die Älteren früher auch gesagt, nee, wir machen es nicht so, wie du denkst, sondern wir machen so, wie ich es sage. Und das finde ich auch total okay.
Genau. Ja. Das ist eine super schöne Erkenntnis und ich glaube, da sind wir ähnlich strukturiert, dass wir beide jetzt nicht denken, wir sind bessere Menschen, weil wir in der Öffentlichkeit stehen und erfolgreich sind und auch gut Geld verdienen, sondern weil wir immer noch so gesund sind, dass wir das trotzdem noch hinterfragen, ob das wir das verdient haben, ob das okay ist, wie wir es machen, ob man nicht besser sein kann oder es gibt andere, die sind viel besser als ich, das weiß man und so. Ja, das stimmt, aber das ist wirklich eine schöne Erkenntnis, wie du sagst, wenn du dann mit jüngeren, unerfahrenen Menschen, auch wohl talentierten Menschen zusammenarbeitest, wo du merkst, ach ja, scheiße, da merkt man, wie viel man schon weiß und an Erfahrung. Und
ja,
dann kann man auch vollen Gewissens sagen, das ist jetzt schlecht, was du gerade gemacht hast. Ne? Also natürlich richtig verpackt, ne?
Ja, klar.
Aber im Hintergrund eigentlich zu Ende geben, aber das ist nicht gut. Früher habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, ja, warum ist was nicht, kann ich das wirklich beurteilen? So, ja, jetzt weiß ich, dass ich das kann. Das ist schön.
Ja, man traut sich eine Beurteilung zu. Wenn du am Set bist, du bist ja jetzt nicht der, wo alle Angst kriegen, wenn du morgens zur Tür reinkommst. Wie muss ich mir dich vorstellen am Set? Bist du kollegial gut vorbereitet? Sorgst du dafür, dass die Stimmung gut ist? Bist du streng? Bist du konzentriert? Bist du immer mit den anderen? Bist du immer allein?
Ja, ich bin so, wie ich bin. Früher habe ich mir immer vorgenommen, so und so und so zu sein, weil ich dachte, wow, da bist du ein geilerer Typ. Aber das hat mir gar nicht, mein wahren Wesen, gar nicht wirklich entsprochen. Jetzt bin ich so, wie ich bin, so wie wir jetzt reden, bin ich bei der Arbeit, bin ich am Set. Aber apropos nochmal Perfektionismus, wenn dann irgendwas nicht klappt, was keine Qualität hat, weil man sich keine Mühe gegeben hat oder weil man nicht das Talent hat, Qualität zu sehen und zu erkennen und was wichtig ist zu tun, dann kann ich schon mal sauer werden. Und das formuliere ich dann auch, ne? Ich flipp nicht aus, ich schmeiß nichts an die Wand, ich brüll nicht rum wie ein Idiot. Ich mache das ganz, sag mal, höflich und gut verpackt, wo ich sage, und bestimmt, aber trotzdem, das ist so und so nicht gut, das muss man ändern. So, ne? Und ansonsten bin ich so, wie wir jetzt reden. Ich bin normal, ich mache keinen Kasper. Ich bin von Natur aus lustig veranlagt und positiv. Und das Schöne ist manchmal wirklich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Menschen sagen, ach, das werde ich jetzt vermissen. Die gute Laune, gute Stimmung und du bist immer so gut drauf.
Ja.
Und so. Nicht, weil ich immer gut drauf sein will, aber weil ich einfach so überschwänglich das Leben liebe, dass ich halt permanent auch so bescheuert bin manchmal und blöd. Du bist ja ganz genauso. Das ist ja herrlich. Das ist eine Lebenslust.
Ja, das ist bei mir auch so. Und dann merkt man aber sehr häufig im Vergleich mit anderen oder in der Zusammenarbeit mit anderen, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Weil ich kenne ja nur mich und ich denke immer, alle sind so wie ich und stehen morgens auf und sagen, jolla Leute, super, kann losgehen. Und im Gegenteil, man merkt immer mehr, wie unfassbar selten das ist.
Das ist schade, ne? Wie oft, viele Menschen sind oft so enttäuscht und so verhärmt und so verspannt und so Bedenkenträger immer. Sie machen sich auch permanent Sorgen um irgendwas und
um ihre Bedeutung. Ich glaube, viele, also vor allem auch viele Männer, wenn sie älter werden, denken sehr viel über ihre Bedeutung nach, weißt du? Irgendwie. Und dann muss das
unbedingt.
Alles.
Ja, ist ja nicht schlimm unbedingt. Also. Dass man sich schon mal überlegt, was soll ich?
Verstehe ich jetzt nicht. Ja.
Was soll ich denn eigentlich hier? Warum? Dich hat ja keiner gefragt, dass man dich hier auf den Planeten geschossen hat. Und jetzt bist du da. Ja, und jetzt?
Weil du gerade sagst, auf den Planeten geschossen. Du hast mal irgendwo, ich weiß nicht wo, ich glaube auch bei Inas Nacht, irgendwas über Kornkreise erzählt.
Ja, ja.
Und dann habe ich vorhin das irgendwie mal so ein bisschen gegoogelt. Ja. Also, es gibt Kornkreise, die einfach plötzlich in so einem Weizenfeld oder in irgendeinem Feld erscheinen und die sind erschreckend symmetrisch auch, gell? Und man weiß, ist das richtig, nicht genau, wo die herkommen.
Also, das ist einfach so ein Phänomen, das interessiert mich. Jeden, der das interessiert, der kann endlos googeln auf YouTube, was weiß ich. Es gibt viele Interpretationen natürlich, aber auch von ich habe nichts gegen Esoterik, ein spannendes Feld, aber viele, die halt da irgendwie sich verlieren und total rumspinnen, die gibt's natürlich auch. Aber Tatsache ist, es ist ein Phänomen, man hat noch niemand in Flagranti dabei entdeckt oder irgendwas, wie die entstehen. Man weiß es nicht.
Und auch wenn am nächsten Tag irgendwie so ein Hardcore-Superzeichen in so ein Feld da rein rasiert ist, was jetzt ja nicht einfach so entsteht durch irgendeine Bodenverschiebung oder so, sondern du kannst ja wirklich da Sterne, Muster, ich weiß nicht was, fast wie so Mandalas irgendwie einrasieren. Ja, ja. Da ist noch nie einer am nächsten Tag gekommen und hat gesagt, ich war's.
Nee, bis jetzt nicht. Also weißt du, irgendein Künstler oder Künstlergruppe, die das macht, du hast ja irgendwann das Bestreben zu sagen, okay, ich war's. Dass du dir das Lob abholst oder was auch immer. Das kann ich mir vorstellen, dass das einer immer so nur für sich macht, wenn das jemand macht. Aber, also wenn du dir die Dinger mal anguckst im Netz, da gibt's ja, ich sag mal, Ornamente.
Wahnsinn.
Die sind 300-400 Meter Durchschnitt und da drin noch viele größere und kleinere Kreise. Und wenn man die alle abmisst, passen die auf den Millimeter, sind die alle gleich. Das kann, und das geschieht über Nacht, das kann kein einzelner Mensch sowieso nicht mehr. Da brauchst du Equipment. Nachts, du brauchst Licht, du brauchst Leute, selbst wenn du das mit Laser irgendwie reinbeamst oder sowas. Du brauchst ja, du brauchst ja Equipment.
Aber das wäre ja total geil, wenn da irgendwie, wenn da höhere Mächte im Spiel wären. Das meine ich im Ernst. Das wäre ja wirklich toll. Ich würde ja gerne an sowas glauben. Also mir ist es manchmal ein bisschen wurscht, wie die Kreise ins Korn kommen, weil ich mir denke, ja, pff, ist mir doch egal, solange es nicht mein Feld ist und ich will es jetzt an dem Tag mähen. Aber ich finde das total spannend, die Vorstellung, dass da irgendwelche Mächte zugange sind, die wir nicht begreifen können.
Das ist natürlich das Interessante dabei, aber ich finde doch viel interessanter, dass man nicht weiß, wie die entstehen. Das finde ich viel geiler. Man weiß es nicht. Keiner weiß es. Es gibt ja natürlich dann die Theorien, ja, das waren so zwei alte Männer, die sind mit einem Brett und einer Schnur dran, haben das alles platt. So ein Scheiß. Also ich war in so Korncrash schon mal drin in England, ne? In London. Das ist wirklich, die Halme sind nicht kaputt, die sind so geflochten zusammengelegt und die sind auch nicht kaputt, sind nicht abgebrochen. Und wenn du das so ein bisschen ausmisst, das ist jeder Kreis auf dem Millimeter ganz genau. Es ist, und wenn du mal in so einem Ding stehst, da siehst du die Dimension von der Größe und von der Exaktheit von dem Ganzen. Das kann kein einzelner Mensch machen in einer Nacht.
Also der Sache will ich jetzt mal auf die Spur gehen. Das finde ich ja extrem interessant. Stimmt es, dass du dir extra einen Kornkreis hast tätowieren lassen? Nein, aber das würde ich jetzt nicht als Kornkreis empfinden.
Aber das war, es ist ja kein Kreis immer nur, das sind ja Ornamente verschiedenster Art. Und das war tatsächlich im Feld. Ja. Aber habe ich die Geschichte nicht schon tausendmal erzählt? Das ist meine Frau und ich, das ist eine Hammer-Story jetzt, pass auf. Habe ich dich nicht im letzten Podcast?
Nein.
Hast du den nochmal angehört?
Ja.
Ich nicht, deswegen die Arbeit wollte ich mir nicht auch noch machen. umsonst.
Du meinst neben der Frisurenarbeit, die du heute Morgen schon gemacht hast.
Das ging. Ich habe die extra 4 Tage nicht gewaschen. Da kriegen die mehr, kriegen die mehr Konsistenz und dann noch ein bisschen Mittel rein. Und natürlich geschaut, dass ich einen schwarzen Hintergrund habe, dass die sich etwas absetzen. Weil mit einem hellen Hintergrund sehen die aus, als hätte ich gar keine Haare mehr. Und die ich noch habe, die verteidige ich wirklich aufs Blut. Das ist nicht witzig, Barbara. Das ist eine
existenzielle Geschichte. Vielleicht kannst du sie spalten. Und weißt du, spalten.
Darüber macht man jetzt keine Witze.
Nein. Okay.
Gerade du mit deinem Haarschopf. Also pass auf.
Und, erzähl die Geschichte von deiner Frau.
Als wir uns von meiner Frau, das ist eine andere Frau. Da haben wir 2-3 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir beschlossen, uns zusammen tätowieren zu lassen. Und haben gesagt, was machen wir? Und wir wollten nicht einfach in so einen Tattoo-Shop gehen, in den Katalog gucken, sagen, hauen wir uns einen Treibel auf die Wade, komm schön, ne? So wie du das sagst. Es musste was Spezielles, was Persönliches sein. Und damals sind viele Kornkreise auch gerade entstanden und meine Frau findet es auch interessant. Da habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal da gucken, ob es da irgendwie so ein schönes Ornament irgendwie gibt, was uns gefällt. Naja, dann haben wir getrennt voneinander, weil ich habe irgendwo gedreht, sie war woanders. Mal geguckt, ein paar Tage, da haben wir telefoniert, da sagst du, ich habe was gefunden, das finde ich sehr schön. Da ja, ich auch, ne? Da war das dasselbe.
So. Nein.
Unter Zehntausenden, die es im Internet mittlerweile zu sehen gibt.
Ja, klar.
Ja.
Klar.
Und da haben wir das machen lassen und dann haben wir überlegt, Mensch, als wir geheiratet haben, waren wir Hochzeitsreise, weil wir sind nicht so Leute, die dann so auf die Malediven irgendwie für 80.000 Euro in so einer Holzhütte da direkt am Meer da wohnen und auf den Seychellen. Und habe ich gesagt, du lass uns doch dahin fahren, wo dieser Kornkreis entstanden ist. Der ist dann natürlich jetzt nicht mehr, obwohl es auch sogenannte Ghosts gibt. Wenn das Feld abgemäht ist, erscheinen die ein Jahr später wieder in abgeschwächter Form aber, ne? So, dann haben wir das gefunden, alles wunderschön. Und dann haben wir auch, waren wir in so einem Infocenter, in so einem kleinen englischen Dorf, in der Nähe von Stonehenge, übrigens auch so eine mystische Geschichte. Und da konnte man Da war so ein Raum, so Infocenter, da hat man Bilder gesehen von den Kornkreis, die da in der Gegend entstanden sind schon und Texte dabei. Und da war eine Ausstellung nebenan, da bin ich rein und ich kann ja ganz gut Holländisch, weil ich da mal meine Jugend verbracht habe, in Amsterdam, das war auch extra Podcast. Und da bin ich da rein und da war so eine holländische große blonde Frau, die sagt, nee, das geht erst am Samstag, geht die Vernissage auf die Ausstellung. Und da habe ich gesagt, ja, mal, wir sind extra von Deutschland nach hier gekommen, weet je. Wir haben ein bepaaldes Verhaal mit die Crop Circles. En können wir nicht even ein bisschen ein Rondje lopen? Da und die Dinger, die Beeldjes ankijken, ein bisschen was lesen und so. Und da sagt die, ja, nee, das geht jetzt. Sag ich, ja, wir haben dich tätowieren lassen. Sag ich, jetzt haben wir her das Tattoo. Und dann macht sie, oh mein Gott. Oh Gott, was heißt das? Unglück oder was ist los? Ja. Sagt sie, nee, den hat sie entdeckt als Erste.
Nein.
Hat sie als Erste entdeckt, weil sie macht mit einem Kumpel ab und zu mit so einer Cessna, macht die so Rundflüge, wenn sie sich leisten kann, organisiert die selbst, finanziert sich selbst, um zu sehen, ob es was Neues gibt. Und an dem Tag weiß sie noch ganz genau, das Wetter war schlecht. Der Pilot sagte, nee, das Wetter ist zu schlecht. Sie sagt, doch, heute habe ich das Gefühl, wir sehen irgendwie was. Sagt er, okay, wenn es noch schlechter wird, ich drehe sofort rum. Okay. Und dann sagt der Pilot, der hat danach nochmal nach meinem Besuch mit ihm gesprochen, sagt, ich kann mich erinnern daran, weil der Flieger ist fast so wie Autopilot, selbst irgendwie so rumgeflogen, das muss man vorstellen. Mhm. Und dann zack, von oben hat die dieses Ornament gesehen und hat mir danach auch noch ein Videofilm geschickt, wie sie das von oben im Handy
gesehen hat. Nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das ist ja lustig. Die musst du natürlich jetzt, habt ihr den Kontakt zu der noch?
Ja, natürlich. Die hat auch einen Instagram-Account, kann man gucken, Crop Circles und sehr schön. Und now the rest of the story, ladies and gentlemen. Dann hatte meine Frau nochmal recherchiert und sagt, du, ich bin nochmal auf die Seite von diesem Kornkreis, von unserem Kornkreis. Weißt du, wann der entstanden ist? Nein. Nee, keine Ahnung. In der Nacht, wo wir beide uns kennengelernt haben.
Nein. Und das ist natürlich wirklich krass. Das ist wirklich
also,
krass.
Also, weißt du, ich bin kein religiöser Mensch im herkömmlichen Sinne. Ne? Ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten. Aber, weil, was du auch suchst, ich glaube daran, das hat mit Glauben dann irgendwann nichts mehr zu tun. Das sind ja Facts, wo du sagst, was soll ich jetzt davon halten? Ich bin ja nicht so ein Mensch, der gleich denkt, ach, das ist Schicksalsfügung, das ist ein Zeichen und so. Aber es ist schon strange.
Es ist ein Zeichen, aber man will natürlich unbedingt eine Erklärung dafür haben. Also deswegen, ja, ich meine, jetzt auch mal da rein. Ja.
Also nicht nur
und weil
für die Kreise,
auch gewohnt auch, sind. Man sind ja auch gewohnt, immer alles erklären zu können und alles zu verstehen und einzuordnen. Ja. Und eigentlich ist man genau. Ja, sollte man ja auch mal dankbar sein, wenn es auch mal ein paar Sachen gibt, die man absolut nicht einordnen kann.
Und man soll vielleicht nicht alles verstehen, weißt du? Ich meine, wenn man jetzt alles verstehen würde, alles wissen würde, wäre es auch ein bisschen langweilig auf der Welt, ne? Aber das ist schon eine Hammer-Story, oder?
Ja, weißt das ist eine geile Geschichte.
Wenn Leute das hören und lesen, die sagen, ah ja, das haben so ein paar der mit seinen Kornkreisen. Aber das ist eine Story, wenn man mir mal wirklich zuhört, das ist krass. Das ist schon krass, also, ne?
Da werde ich mich jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Vorher will ich aber unbedingt noch deine neue Serie anschauen. Die heißt Smilingen. Und da habe ich zweimal hingeguckt, bis ich gecheckt habe, dass es sich um eine lustige Serie natürlich handelt, weil Smilingen sagt natürlich auch was aus. Und du spielst einen Bürgermeister. Spielt das Ganze im Schwäbischen, ist Baden-Württemberg, ja?
Nee, das sind alle Dialekte.
Ist irgendwo.
Absolutes Fake-Dorf. Aber ich spiele den Bürgermeister und ich spiele den mit so einem Dialekt, ähnlich wie Boris Becker spricht, ne?
Ach, das ist ja mein Lieblingsdialekt. Ruf von Runa, bisschen Kurpfalz.
Ja, ich versuche dann ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Und nach Smilingen müssen Sie besuchen. Das ist ein Ort der Ruhe, der Kreativität und der Schönheit.
Weißt du, das ist so lustig. So reden auch immer Polizeibeamte, wenn ein sehr großer Unfall irgendwo passiert ist und sie möchten in den Nachrichten dann ganz deutlich und ganz klar ohne Dialekt darüber sprechen, was passiert ist. Und dann wird's manchmal ein bisschen lustig.
Ja, und das Lustige ist noch, die sagen ja diese Fachausdrücke, ne? Diese, was weiß ich, beruflichen, juristischen, die sagen nicht der Fahrer und das Auto, das Kraftfahrzeug mit dem Kennzeichen so und so viel und der Fahrzeughalter, die sind um 8:30 um die Ecke gebogen, die Straße war etwas feucht und dann sind sie an den Baum geknallt Und
verunfallt.
Verunfallt und das Kennzeichen und der Fahrzeughalter und das Fahrzeug.
Ja, ganz genau so. Das Kraftfahrzeug. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Aber da kann ich mir dich gut vorstellen in der Rolle als Bürgermeister. Trägst du, weil so ein Bürgermeister stelle ich mir immer vor, dass der auch so eine Art Trachtenjanker vielleicht anhat bei besonderen Gelegenheiten.
Ich muss sagen, ich habe diese Serie noch nicht gesehen. Es ist was völlig ungewöhnliches. Ich gucke mal, ob ich ein Foto finde. Es ist was völlig ungewöhnliches, weil da sind Comedians dabei, gestandene Schauspieler, so wie ich, Hannes Jenicke, Heino Ferch, aber auch Jorge González, die Michelle Hunziker spielt eine kleine Rolle mit.
Also, das ist ja toll, da sind ja alle dabei. Cordula Stratmann, habe ich gehört, Cordula ist dabei.
Es ist alles querbeet und das ist hochinteressant. Und wir konnten bei sowas richtig vom Leder ziehen. Ne? Also das war ja richtig so blöd, dass es schon wieder richtig geil ist. Ne? Also richtig aus skurril. Ne? Also da fehlst du. Nächstes Mal bist du dabei.
Eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen spielen. Also wenn ich immer so höre und wenn ich auch die paar Male, wo ich so ein bisschen ins Spielen mal gekommen bin, in so kleinen Filmen, wo ich mitgemacht habe, dann fand ich es immer wunderbar. Halt's mal. Ja, oh, da liege ich mit meinem Trachtenjanker doch gar nicht verkehrt.
Ja, freile.
Ja, sag mal, wie du da vorne stehst, aber richtig, wie der richtiger Chef du da vorne.
Ich muss ja das Dorf repräsentieren, ne? Als Bürgermeister.
Ja, wie viel Einwohner hast du denn in deinem Dorf?
Das weiß ich mir auch nicht genau. Ich glaube, so 10.000, 12.000.
Oh, das ist aber schon ordentlich. Da gilt man schon was.
Schon eine Kleinstadt.
Im Landkreis, sag ich mal.
Ja, ja.
Ja, super. Ja. Okay. Also, Smilingen.
Ich bin sehr gespannt. Wir haben Ende Oktober haben wir eine Premiere, wo wir ein paar Folgen sehen in Köln. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, es wird richtig lustig und
ja, ist es nicht toll, dass man auch so Projekte macht, wo man sich so richtig, richtig, richtig drauf freut? Weil man hat ja, du gibst es ja in sehr viele Hände und dann ist der Schnitt und die Regie und wie die Farben aussehen und wie die anderen performen. Du bist ja auch von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Und dann ist es ja auch nicht immer gesagt, dass alles dann am Ende so ist, wie man sich's vorgestellt hat.
Ja, vor allem, weißt du, und das ist jetzt nicht RTL, das ist ARD, die ja noch ein seriöseres Image hat, sage ich mal.
Ja.
Und dass die sowas auch jetzt mal machen, das finde ich sehr gut, ne? Weil diese Mischung von den verschiedenen Menschen aus verschiedenen Branchen, das ist schon spannend und man kann so richtig, als wir das gedreht haben, so richtig so bescheuert sein, wie es einem nur möglich ist. Und wenn du so drauf siehst, fällt dir ja noch immer mehr ein. Und da gab es keine Grenzen mehr irgendwann. Das ist schon geil. Bin ich sehr gespannt. Also,
das schaue ich mir auf jeden Fall an.
Ja, das ist was für dich.
Jetzt bist du bist ja gerade auf Mallorca. Guckst du heute Abend in deiner Kneipe vorbei?
Das mache ich morgen Abend, weil morgen Abend, also mittwochs und samstags, ist immer Musik abends. Und da bin ich auch gerne mal.
Ja. Ach, das ist also ja toll.
Ich bin jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Aber so an den Musiktagen bin ich schon gerne mal da, ja.
Super. Uwe, es war mir ein ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Ja, mit dir auch, liebe Barbara Schöneberger. Mit den tollen, vielen Haaren.
Ich habe wirklich viele Haare, aber ansonsten ist auch mal an meinem Körper nicht alles total perfekt, ja. Aber Haare habe ich gute.
Ja, aber das kann
ja
auch
nicht. Die kann ich ganz weit runterhängen lassen, die liegen fast über allem drüber, weißt du, und dann ist wieder, dann mache ich so eine Action.
Es geht doch nicht um perfekt, es geht doch darum, wie man mit den Möglichkeiten, die man hat, umgeht.
Ich kann eine Acht schwingen. Ich freue mich so, dich bald zu sehen. Liebe Grüße nach Mallorca. Heute bei uns im Gespräch Uwe Ochsenknecht. Tschüss.
Tschüss, liebe Barbara. Tschüss.
Das sind die Waffeln einer Frau. Ja, wir kamen gar nicht zum Essen mit dem lieben Uwe, weil wir so viel gequatscht haben.
Aber dafür wissen wir jetzt viel mehr über Kornkreise als vorher.
Die Kornkreisnummer, die interessiert mich. Da gehe ich jetzt in die Recherche.
Ja, ich bin da so zwiegespalten. Aber wenn du was Interessantes noch rausgefunden hast, keep us updated.
Ja, aber wie erklärst du es dir denn, Clemens? Was heißt denn zwiegespalten? Wie soll denn nachts so ein akkurater Kreis in so einem... Bist du schon mal in einem Kornfeld gestanden und hast versucht, da wieder rauszufinden? Du würdest ja noch nicht mal aus dem Maisfeld rausfinden.
Ich bin ein Landkind. Erzähl mir nichts von Kornfeldern und Maisfeldern, bitteschön, ja?
Hast du vielleicht ein bisschen mehr... Okay, wir müssen mit Clemens sprechen. Ich mache das jetzt mal in Ruhe und alle Informationen, die ich rausfinde, werde ich dann direkt an euch weiterleiten. Nächste Woche, dann hören wir uns nämlich wieder mit einem neuen Gast. Tschüss!
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de